Andreas, ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier in meinem Podcast habe und du dich so kurzfristig bereit erklärt hast, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Ich habe dich gefunden. Ich erzähle mal kurz auch so die Vorgeschichte, wie ich meine Gäste finde, weil ich auch ja für meinen Podcast so den Anspruch habe, die Gäste, die haben irgendwas mit mir zu tun oder die lösen irgendwas bei mir aus und meine Neugier oder meine was auch immer. Und bei dir war das so klar. Ich habe übers Internet, also Social Media funktioniert, ne, habe ich deinen Online-Kongress, der demnächst startet, gefunden, Kita Revolution. Und ich habe das Video gesehen, was du da im Vorspann hast. Also da gibt es so ein Teaser-Video auf der Kongressseite, wo man sich anmelden kann. Und da sagst du so ein paar Dinge, die haben bei mir einfach sofort auf die 12 getroffen. Und da dachte ich, den möchte ich gerne mal interviewen. Natürlich will ich den Kongress selber auch dann hören. Da freue ich mich total drauf. Du hast tolle Gäste eingeladen. Da werde ich dich auch gleich nochmal zu befragen, wie du denn an diese wunderbaren Menschen gekommen bist. Auf jeden Fall, das Thema finde ich total spannend. Und bei mir im Podcast gibt es das Thema Bildung und Veränderungen von Bildungssystemen und Schulen auch schon. Und Kita hatte ich jetzt noch nicht, aber das finde ich total super. Ich weiß gar nicht, ist das zwei oder drei Interviews vorher gewesen bei mir im Podcast? Da hatte ich die Monika von der Sudbury-Schule am Ammersee. Und Sudbury-Schule ist ja ein demokratisches Schulkonzept, ganz, ganz spannend. Und die Monika hat auch einen Bezug zu Kita. So, und das finde ich super, dass sich da jetzt so der Kreis schließt oder fortsetzt. Vielleicht setzt er sich auch fort und schließt sich erst viel später. Wir werden es sehen. Ja, und langer Rede, kurzer Sinn. Heute habe ich dich da. Auf deiner Webseite kann man lesen, du bist Kindergärtner, ausgebildet als Erzieher, glaube ich, so heißt die Ausbildung. Und irgendwas muss dich ja geritten haben, jetzt einen Online-Kongress zu veranstalten, zum Thema Kita-Revolution. Und das Wort Revolution impliziert ja, dass du offensichtlich mit einigen Dingen nicht zufrieden bist, die im Moment in Kitas laufen und andere Impulse suchst. Also mit dieser Frage herzlich willkommen im Clear Vision Podcast. Und erzähl doch mal ein bisschen erstmal zu dem, wer bist du heute, was machst du, wenn du nicht gerade den Online-Kongress vorbereitest, auf den wir dann kommen.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung und ich freue mich auch, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wer bin ich? Gerade bin ich wirklich nur Kongressveranstalter. Ich befinde mich wahrscheinlich zwischen zwei Jobs. Also aktuell arbeite ich nicht als Kindergärtner. Ich nenne es immer gern Kindergärtner. Das ist so mein, vielleicht gibt es sogar noch schönere Begriffe. Genau, momentan mache ich wirklich nur den Podcast, Entschuldigung, den Podcast, den Online-Kongress. Und das ist auch ganz gut so, weil das ist wirklich so viel Arbeit, wie ich es mir hätte nicht träumen lassen. Und ich bin froh, dass ich wirklich da 24 Stunden am Tag gefühlt da jetzt noch die letzten Vorbereitungen machen kann, weil ich glaube, neben dem Job, da wäre ich krachen gegangen. Ja, genau. Ich komme so ein bisschen aus, also so, ich bin gar nicht so der klassische Kindergärtner. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich so Dinge stören, als wenn ich jetzt mit dem System groß geworden wäre. War natürlich auch selber im Kindergarten. Ich habe einen relativ großen Bogen genommen, bis ich jetzt im Kindergarten gelandet bin. Wollte eigentlich auch eher Schule besser machen. Das war so nach dem Abi meine Idee, weil ich ist gar nicht so weit vom Kindergarten entfernt, weil ich dachte so, wie kann das sein, dass nach 12, 13 Jahren Schule, wenn man jetzt mal das Abi nimmt, so wenig bei rumkommt, dass die Leute am Ende nicht wissen, was sie gut können, was sie wollen und irgendwie in den 13 Jahren es nur darum ging, irgendwie alle so halbwegs auf ein gleiches Niveau zu kriegen in Chemie und Physik und Französisch und in allen Sachen, wo die Hälfte immer aussteigt, weil sie gar keine Lust drauf hat. Und auf der anderen Seite haben die Leute eigentlich gar keine Zeit, ihre eigenen Interessen kennenzulernen und da schon fantastische Experten zu werden, wenn man mal überlegt. Also die haben eigentlich 18 Jahre Zeit gehabt, Experten zu werden irgendwo. Und jeder hat ja irgendwo Vorlieben. Ja, und also das war so die Idee ursprünglich und dann war die Empfehlung, ja, dann studieren Sie doch mal Erziehungswissenschaft. Das habe ich auch gemacht. Fand auch immer das Thema Kindergarten schon irgendwie spannend, also so mit den Reformpädagogen und Montessori und Freinet, Genau, aber das hat noch eine Weile gedauert, bis ich im Kindergarten gelandet bin. Ich habe dann nach dem Studium erstmal geguckt, was kann ich denn als Erziehungswissenschaftler machen? Und da sitzt man so ganz schön zwischen den Stühlen. Die
Was kann
wollten
man denn da machen? Oder was hättest du als Ideen?
eine sehr gute Frage. Also ich ursprünglich wäre ich schon gern auch irgendwie in der Schule aktiv gewesen, aber in der Schule musste Lehramt studiert haben. Oder die Leute wollen ausgebildete Psychologen oder die Leute wollen Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und all das bist du als Erziehungswissenschaftler nicht. Das heißt, ich habe dann einfach wild auf dem Arbeitsmarkt gesucht, war durch einen Zufall dann 2 Jahre lang Karrierecoach in einer privaten Bildungseinrichtung, eigentlich für jedermann, auch Schüler, Privatleute, Führungskräfte, was auch ein bisschen schräg war teilweise, fand ich so im Nachhinein, weil ich so nach dem Studium dachte, ich muss doch selber noch ganz viel kennenlernen, bevor ich hier anderen was beibringen kann. Genau, habe ich so 2 Jahre gemacht, dann war ich 4 Jahre im Wissenschaftsrat, habe da eher so Statistiken gemacht. Das war thematisch spannend und die Kollegen waren auch cool. Aber ich habe halt die ganze Zeit am Rechner gesessen und am Ende der Zeit dachte ich so, irgendwie muss es was anderes geben. Ich will wieder mit Menschen arbeiten. Und das war die Zeit, da haben wir gerade in Köln gewohnt. Ich komme aus Leipzig, meine Frau auch. Und unser Sohn war da am 3 Jahre alt werden. Und wir haben überlegt, so, also wenn wir wechseln wollen, wieder zurück nach Leipzig, wo alle Großeltern sind, dann jetzt. Und in dem Zug habe ich ein tolles Buch, was ich auch immer empfehlen kann, muss ich eigentlich mal, weil ich es jedem erzähle, weil es mich zum Kindergärtnersein gebracht hat. Finde den Job, der dich glücklich macht, von Angelika Gulder.
Okay.
Und habe das so durchgearbeitet und 3 Jobs waren dann so rausgekommen am Ende. Unter anderem der Kindergärtner und der hat so die meisten grünen Häkchen auf sich vereint, was so meine Vorstellungen von einem coolen Job sind. Und dann habe ich herausgefunden, dass man in Sachsen nicht mal einfach so als Erziehungswissenschaftler im Kindergarten arbeiten kann. Aber es gab eine Anpassungsfortbildung einjährig berufsbegleitend beim Advent-Kindergarten-Institut in Limbach-Oberfrohna in Sachsen. Und da bin ich dann quasi gestartet in dem Kindergarten als pädagogische Fachkraft schon anerkannt. Das war das Tolle, also auch mit der Bezahlung. Und war ein Jahr in Ausbildung. Und war quasi eine Woche im Monat nur weg in Limbach-Oberfrohna und 3 Wochen habe ich schon gearbeitet als Co-Kraft in einer Gruppe. So, genau. Also so bin ich quasi zum Kindergärtnersein gekommen. Und mein Sohnemann ist da übrigens auch mitgekommen. Also der war im gleichen Kindergarten und wir haben dann nach einem Jahr auch nochmal gewechselt in den anderen Kindergarten. Auch zusammen. Da ist er auch noch.
Und also du hast die Anpassungsfortbildung zum Kindergärtner oder
Kindheitspädagoge hieß das dann, also Schwerpunkt
Kindheitspädagoge.
Kindheitspädagogik, ja.
Okay. Ja, und hast du dich da erfolgreich anpassen können?
Das ist eine gute Frage, ja. Also tatsächlich war so meine Vorstellung, naja, so ist denn so der Erzieherberuf so das Richtige, da muss man ja auch streng sein und die Kinder gut führen und eigentlich ist das gar nicht so mein Ding. Ich lasse die lieber gerne. Also ich bin jemand, der gerne Freiräume gibt. Wenngleich ich auch nicht zuletzt durch den Kongress lerne, dass sozusagen Führung, seine Führungsrolle einzunehmen als Erwachsener auch wichtig ist. Das ist jetzt gerade so eine Erkenntnis, die jetzt mit den Interviews gerade reift. Aber also das war wirklich so die Idee, ich muss irgendwie wahrscheinlich ein bisschen härter werden, ein bisschen mehr durchgreifen, denn das wird irgendwie verlangt. Man hat ja eine große Gruppe und man muss die zu Dingen bewegen, wenn zum Beispiel dann sowas im ersten Kindergarten vormittags der Musikpädagoge vorbeikommt, dann muss ich natürlich meine Kinderlein sammeln und sagen, so, wir gehen jetzt alle zur Musik. Und auch wenn 3, 4, 5 Kinder sagen, ach nee, wir spielen gerade so schön, dann muss ich, weil, also, ne, das ist jetzt, muss, würde ich natürlich nicht wirklich so sehen, aber sozusagen das System hat so von mir verlangt oder ich meine, den Druck gespürt zu haben, die Eltern haben ja Zusatzbeitrag bezahlt und so weiter. Muss ich jetzt dafür sorgen, dass alle Kinderlein frohen Mutes da zum Musikpädagogen wackeln? Ja, ne, also so schon so die Aufgabe, so eher Dompteur und Kinder hin und her bewegen. Und schon dort ist es mir, also ich habe gemerkt, das fällt mir echt schwer. Also ich stehe da oft auch nicht dahinter, das zu stützen, dass wir sozusagen so einen engen Tagesplan verfolgen und die Kinder da auch wirklich hin und her zu schieben. Das war so das eine. Und habe auch gemerkt, so insgesamt in der Kita-Organisation, zum Beispiel eben vom Tagesablauf, dass ich so das Gefühl hatte, Mensch, die Kinder haben auch echt wenig Freispielzeit. Oder warum kann man das nicht anders organisieren, wenn jetzt die Hälfte sagt, ach, wir haben heute irgendwie keine Lust oder wir haben Lust auf was anderes. Warum müssen wir so starr diese Stundenpläne, sind es eigentlich schon gewesen, abarbeiten? Mhm. Ja, und da habe ich schon so angefangen, mir so Gedanken zu machen, könnte man das denn nicht anders regeln? Oder zum Beispiel Schlafsituation ist nach wie vor so nicht so mein Lieblingsthema als Erzieher, der im Beruf steht, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man durchaus das Angebot machen kann, dass es aber ein Angebot sein soll. Und ich nicht damit einverstanden bin. Ich hatte verschiedene Einladungsvideos, ich weiß nicht, welches du gesehen hast, aber das ist ja ein Punkt, den ich anspreche, dass ich nicht damit zufrieden bin, wenn Kinder jeden Tag 2 Stunden auf der Matte liegen, die ganz offensichtlich nicht mehr schlafen können und dann Löcher in die Luft starren und denen irre langweilig ist, auch wenn es immer heißt, ja, Langeweile ist gut, aber das ist so eine, systemische Langeweile. Dann bin ich einfach nicht dafür und dann stehe ich auch nicht dahinter und dann fällt es mir natürlich auch schwer, so eine Gruppe dann zu sagen, so, wir legen uns jetzt alle hin und so weiter und so fort. Ja, also das waren auch viele Schmerzpunkte, die ich in der Zeit, also es sind jetzt 3 Jahre, die ich im Kindergarten arbeite, viele Schmerzpunkte gewesen, wo ich zum Beispiel das Gefühl hatte, ich werde den Kindern überhaupt nicht gerecht oder warum muss ich die denn jedes Mal aus ihrem Flow reißen, aus ihrem tollen Spiel, was sie gerade machen, warum geben wir uns diese Schraubzwingen, ist gleich Tagesplan. Wir haben eigentlich so viel Zeit über den Tag gesehen, warum zerstückeln wir das so und bringen mich dann wieder immer in die Situation, die Kinder irgendwie rauszureißen aus ihrem Flow. Mhm. Ja? Oder warum schaffen wir es nicht, dass die Kinder oder irgendwie die so zu unterstützen, dass die auch schon im Kindergarten rausfinden, wo habe ich eigentlich total Lust drauf und dass wir die so unterstützen, dass die sich dem auch widmen können. Also so sehe ich dann zum Beispiel auch Schule. Also ich sehe da gar nicht so den riesen Unterschied. Klar, die sind die jünger, aber von der Idee her sehe ich, wäre so mein Ideal, wirklich so eine Begleitung, ein bisschen wie so ein Coaching, dass man regelmäßig mit den Kindern in Kontakt ist, die zum Beispiel beobachtet und schaut, Mensch, wo arbeitest du gerade dran? Und dann mit denen weiter überlegt, wie kannst du da dich dem Thema weiter nähern? Wie kann ich dich da unterstützen? Kann ich dir irgendwie Material holen? Wollen wir mal zusammen googeln? Du willst gerade irgendwas Spezielles wissen, zum Beispiel, schau mal, PC ist nicht nur zum Videogucken da, sondern man kann da ganz tolle Infos sammeln.
Ja.
Ja? Und das habe ich alles nicht gefunden.
Mhm. Genau, und trotzdem nochmal zurück zu dem Schmerzpunkt. Also du hast diese Dinge nicht gefunden und ich kann mir vorstellen, das geht ja anderen, jungen Erziehern oder Pädagogen, Kindergärtnern auch so. Ich habe das tatsächlich auch schon von anderen gehört. Und doch muss bei dir irgendwas anders gelaufen sein, weil bei vielen ist es ja so, dass sie dann irgendwann resignieren und sagen, ja, muss ja.
Oh.
Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie war das bei deinen Kollegen, wenn du mit denen gesprochen hast? Die hast du ja wahrscheinlich als erstes angesprochen, hast gesagt, hier können wir das nicht mal anders. Ich fühle mich da nicht so wohl, wenn ich die Kinder so antreiben muss zu Sachen, die sie eigentlich gar nicht wollen.
Ja. Also es wurden schon oft, würde ich mal so sagen, unsere Zwänge vorgeschoben. Also so von wegen, jetzt im zweiten Kindergarten, ja, wir müssen ja vormittags alle Pause machen. Und das schaffen wir nur, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Kinder rausgehen zum Spielen. Oder, naja, wir sind ja nicht genug, wir wollen eine Wachgruppe machen für die Vorschulkinder zumindest. Dann müssen aber alle anderen liegen. Also sozusagen, dass personelle Engpässe da vorgeschoben wurden. Ich weiß noch, jetzt im letzten Kindergarten hatte ich mal im Team, hatten wir überlegt, dass wir schon mal anders staffeln, zum Beispiel die Schlafsituation nach wirklich Schläfer, nur eine Stunde Schläfer, weniger Schläfer und Wachkinder, Aber irgendwie, ja, da gab es dann genügend Argumente dagegen, zumindest die anderen so gesehen haben. Zum Beispiel, was machen wir denn mit den Kindern, die neu in den Kindergarten kommen von der Krippe? Die können wir doch nicht hin und her wechseln, die sollen noch in ihrer Gruppe bleiben. Wo ich sage, wo ein Wille ist, ein Weg, wo kein Wille ist, findet man Gründe. Mhm. Ja, also vielleicht wurde es teilweise auch nicht so gesehen. Ich kann es ja nicht so ganz genau sagen. Vielleicht empfinde ich das irgendwie, also vielleicht empfinde ich das anders. Ich empfinde schon, dass die Kinder auch leiden. Mhm. Ja, also dieses halt, ne, du liest da 2 Stunden und irgendwie kann ich ein Buch anschauen. Ich war dann zum Beispiel immer der schon eher die Regeln gelockert hat und gesagt hat, ja Mensch, also spätestens eine halbe Stunde vorm Aufstehen könnt ihr ein Buch anschauen. Ja, und dann später, ich wurde dann irgendwann Springer, weil ich reduziert habe, um den Kongress zu machen. Da hörte ich dann, ja, nee, wir haben uns abgesprochen, wir haben es abgeschafft. Also die liegen einfach bis um 2 ohne Buch. So. Ja, also da bin ich schon auch angeeckt, ne? Weil natürlich, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Regeln zu lockern, muss das System irgendwie reagieren. Ne? Dann sagen die Kinder vielleicht, ja, beim Andreas dürfen wir aber. Und dann kriegen die anderen wieder Schwierigkeiten, ihren Schuh durchzufahren. Ne? Also da bin ich natürlich auch irgendwo angeeckt. Ja, also ich meine, einerseits, ich bin auch die ganze Zeit Suchender gewesen, auch diese Ausbildung, meine Ausbildung, und ich würde auch, das habe ich gehört, die normale Erzieherausbildung bereitet jetzt nicht zwingend wirklich auf den Erzieherberuf vor. Ja, also man muss in der Praxis erstmal auch finden, seine Rolle, was ist mir selber wichtig. Und das Ganze passiert natürlich auch in dem Kindergarten, wo ich gerade eingesetzt bin, der auch wieder irgendwelche Voraussetzungen mit sich bringt. Ne? Und so war ich auch in diesen 3 Jahren schon irgendwie ein Suchender auf der Suche nach, wie kann ich den Kindern irgendwie mehr Freiheit verschaffen in den Punkten, wo ich das Gefühl habe, irgendwie leiden die jetzt drunter, wenn ich ständig denen irgendwie was verbiete, wo die gerade irgendwas experimentieren wollen oder denen was nicht erlauben kann, weil ich nur einer auf 15 Kinder bin oder denen, die eigentlich zum Liegen bringen, zwingen soll, weil wir halt im Kindergarten so organisiert sind. Ja, also das war, es ist, ich habe gemerkt, ich will mehr Freiheit geben. Gleichzeitig bin ich natürlich an die Systemgrenzen gestoßen und habe es irgendwie immer wieder probiert. Habe auch immer mal gemerkt, irgendwie die anderen haben da ein Stück weit recht, dass wenn man viel Freiheit gibt, dass das einem auch auf die Füße fällt. Nicht zuletzt mit so einem schlechten Personalschlüssel. Wenn du eine Person auf 15 oder manchmal auf 18 Kinder bist, oder vielleicht sogar 20 war es auch im alten Kindergarten mal, dann kannst du natürlich, wenn du viel Freiheit gibst, viele Dinge gar nicht abfangen. Dann tendierst du automatisch dazu, dass du die Gruppe mehr führst und viel weniger erlaubst, weil du sonst, den Kindern anfängst hinterherzuräumen oder das möglicherweise im Chaos endet. Mhm. Ja, und da bin ich so am, was ich vorhin schon erwähnte, so im während des Kongresses auch schon so drauf gestupst worden. Einerseits Freiheit, ja, aber es braucht schon auch den Erwachsenen so als Leuchtturm, ist so ein Begriff von Jesper Juhl, als schon irgendwie als Leitwolf, als Vorbild und auch als jemand, der ja schon Struktur auch vorgibt. Hm. Ne? Und ich bin da auch noch nicht am Ende.
Ja, nur wenn man jetzt so hört, wie du da dieses Leid beschreibst, und das wollte ich tatsächlich gerne auch ein bisschen genauer wissen, weil das kann man so gut nachvollziehen. Ja, ich kenne das aus alten Jobsituationen auch, als ich noch angestellt war im Konzern, und wenn man da Sachen verändern wollte, wir finden das in unseren Systemen so häufig. Und das fängt genau da an, wo du gearbeitet hast, im Kindergarten, dass man feststellt, ja, irgendwas würde ich hier gern ändern. Und dann nimmt man so ein Detail raus und stellt fest, ich kann dieses Detail gar nicht ändern, weil die ganzen Rahmenbedingungen dafür nicht passen. Und dann diskutiert man weiter und dann versucht man, Wege zu finden, weil man ja nicht der sein will, der Gründe findet, damit was nicht geht, sondern man will ja Wege finden. Ich glaube, das machen auch schon einige. Und dann irgendwann fallen sie in ein Loch, weil sie merken, okay, ich habe alles versucht und auch wenn ich da dran drehe und wenn ich dann noch versuche, da dran zu drehen und daran auch noch, dann klappt es trotzdem immer noch nicht und das Ganze wird beliebig komplex. Und deshalb finde ich es so interessant, dass du dann kommst und die Entscheidung, wie die bei dir gefallen ist, kannst du gleich nochmal erzählen. Aber Kita-Revolution, in dem Wort Revolution steckt ja tatsächlich drin, nicht eine Veränderung des bestehenden Systems, sondern Revolution ist ja tatsächlich ein System, naja, zu stürzen traditionell, zumindest aber zu ignorieren und ein neues aufzubauen. So, ich weiß jetzt natürlich noch nicht genau, wie das in deinem Kongress sich dann entwickelt hat, aber der Titel ist ja schon erstmal revolutionär, kann man sagen. Ja. Das heißt, irgendwann muss in dir auch die Entscheidung gereift sein, ich muss hier raus und wir brauchen was völlig anderes. Wie war das?
Ja, also so, ich hatte nach, also ich war jetzt im ersten Kindergarten ein Jahr, im zweiten insgesamt jetzt 2 Jahre und so nach 1,5 Jahren im zweiten, da muss ich irgendwann über die Werbung gestoßen sein, so komm mit deinem Herzensthema nach außen und zwar von Mindheart. Mindheart ist ja so ein Anbieter, die quasi, also hier Thomas und Katharina Nesselberger, die selber mal mit Online-Kongressen gestartet sind und dann irgendwann angefangen haben, auch anderen das beizubringen in ihrer sogenannten Kongress-University. Und ich habe die damals, ich bin gestartet mit einem Beziehung statt Erziehung-Kongress, auch ein Online-Kongress, wo ich teilgenommen habe. Das war so mein erstes Erlebnis mit Online-Kongress. Und damals dachte ich mir, auch eigentlich cool und so schwer kann das ja nicht sein. Es ist vielleicht auch nicht, es ist schon nicht ganz unkompliziert, aber es ist auf jeden Fall viel Arbeit, weiß ich jetzt. Mhm. So, und hatte das noch ein bisschen weiter verfolgt und war halt auch in diesen Verteilern drin. Und irgendwann rief dann Katharina Nestberger auf, hier, wenn du Bock hast, dein Herzensthema nach draußen zu bringen, dann melde dich doch bei uns. So, und das war hier mit einem Online-Kongress. Ne? Und das war so auch so der Zeitraum, wo ich so das Gefühl hatte, ich drehe hier irgendwie auf der Stelle, auch mit Fortbildungen. Ich komme hier irgendwie nicht vorwärts. Auch so der Kita-Alltag, der ist so vollgestopft, dass der gar nicht Zeiten vorsieht, wirklich sich regelmäßig im Team einem Organisationsentwicklungsthema, sag ich mal, zu widmen. Klar, man hat die Teamsitzungen, aber die sind so vollgestopft von so Alltagsdingen, die organisiert werden müssen, das nächste Fest oder irgendein Sicherheitsthema, wo wir jetzt besonders darauf achten müssen zukünftig oder. Das heißt, für so eine Entwicklung ist wirklich wenig Zeit. Also das, was ich vorhin erwähnte, so diese Überlegungen mal, wie können wir irgendwie die Schlafsituation anders gestalten, das war schon mal eher so ein Highlight. Davon gab es echt selten, also eher wenige. So, ja, und da, wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, ich kann ja noch 10 Jahre wahrscheinlich so sein in dieser Einrichtung und mich irgendwie arrangieren, aber es wird sich nicht wirklich was ändern. Und ich werde auch nicht wirklich viele Ideen so in kurzer Zeit bekommen, wie es anders sein könnte. Und irgendwie hat mich halt dieser Aufruf total angesprochen. Geh mit deinem Herzensthema nach außen, weil ich schon, ja, ein bisschen allein gefühlt habe ich mich schon. Ja, also die Resonanz bei den Kollegen war nicht so riesig. Ja, also die nehmen das nicht unbedingt so wahr, dieses Leid. Vielleicht ist das auch was sozusagen Besonderes an mir ist. Man könnte auch sagen, die Kinder leiden doch aber gar nicht. Ich empfinde es aber so, ja. Und ja, das war sozusagen der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, irgendwie, da habe ich Bock drauf, weil so ein Online-Kongress, der hat ja ganz viele Ebenen. Also ich tue was für die Kinder schon. Das ist ja so mein Hauptziel auch, dass es den Kindern irgendwie besser geht, so mal jetzt so als Grundziel. Mhm. Ich will aber auch ganz viel lernen und das tue ich auch, weil ich ja 20 Experten interview oder 19, mit mir sind es dann 20, und denen meine Fragen stellen darf. Das ist schon mal, also ich lerne, das ist für mich sozusagen wie die Mega-Fortbildung auch, inhaltlich. Mhm. Und idealerweise erreiche ich ganz viele Menschen, die auch wieder vielleicht beginnen nachzudenken oder auch denen es wie mir geht und die vielleicht so ein bisschen allein in ihrer Einrichtung sind mit ihren Ideen und die denken, ich bin ja ganz allein, und jetzt vielleicht im Kongress merken, ich bin gar nicht der Einzige und wir könnten uns ja irgendwie zusammenschließen. Denn es gibt schon einige, ne? Es gab schon also Kongresse so zu ähnlichen Themen wie der Beziehung statt Erziehung Kongress und es gibt und hier und da mal was, auch zum Thema Schule und Freilernen. Und das muss ja jetzt mal irgendwann langsam ne, Synergien entwickeln und sich verbinden, damit es keine Strohfeuer bleiben. Genau.
Und dann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt raus mit diesem Thema und fange an, meine Experten zu finden. Und da hast du ja sehr namhafte Leute auch tatsächlich gewinnen können. Wie hast du das geschafft? Also waren die einfach deiner Meinung und haben gesagt, super, da machen wir mit. Wie kontaktiert man jetzt einen Gerald Hüther, der ist ja ziemlich prominent, oder auch Katja Saalfrank, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt noch?
Ich muss mal hier kurz meinen Kater reinlassen, sonst haben wir hier ein Türkratzen die ganze Zeit auf dem... Kommen Sie rein, junger Mann. So, verzeih mir. Das ist relativ einfach. Also ich habe mir eine Liste gemacht von 35 waren es, glaube ich, ungefähr, die ich gerne haben möchte. Das waren auch Leute, die ich halt zum Beispiel aus den anderen Kongressen kannte. Wie halt zum Beispiel Gerhard Hüther. Und dann habe ich die angeschrieben, angemailt. Genau, und da hat sich ungefähr die Hälfte von zurückgemeldet. Und ich glaube, ich meine, Online-Kongresse gibt es schon eine Weile. So seit 2, 3 Jahren, meine ich, ist das schon so auch so sehr am Aufblühen für den deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig empfinde ich schon teilweise so ein bisschen eine Sättigung. Also wenn man so ein paar gesehen hat, dann sieht man auch, dass bestimmte Personen schon immer wieder auch da als Sprecher auftauchen. Ich denke aber vielleicht, dass dieses Thema so konkret ist und möglicherweise auch wirklich viele Leute berührt durch eigene Erinnerungen an die eigene Kindergartenzeit oder spätestens mit den eigenen Kindern kommt man ja damit in Kontakt, dass das schon auf möglicherweise nochmal mehr Resonanz gestoßen ist. Also Online-Kongresse gehen ja auch viel in die spirituelle Richtung, findet deinen inneren Herzensweg oder findet deinen Seelenplan oder lebe das Liegen oder ja, also das ist schon sehr stark vertreten und da ist dieses Thema schon im Vergleich sehr konkret. Meine ich. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Jedenfalls hat es die angesprochen, die jetzt dabei sind. Und ja, auch der Gerald Hüther hat dann sich sogar aus dem Urlaub interviewen lassen.
Ach schön.
Ja, hier gibt es übrigens gerade noch einen Zusatzgast, das ist der Phoebe. Der Phoebe, ja, das ist ein Frauenname. Der will also ein bisschen mitmachen. Genau, das war so, also es war relativ unspektakulär. Und ich bin aber froh, dass es die geworden sind. Klar, also ich hatte noch mehr. Ich hatte zum Beispiel noch Künstler, die ich gern einfach befragt hätte, so zum, was wünschen wir uns gesellschaftlich ja, für unsere Gesellschaft und was kann der Kindergarten dazu beitragen? Also zum Beispiel so jemand wie Sarah Lesch, die ja ne, so den Testament-Song damals gemacht hat, oder Reinhard May oder Gerhard Schöne. Die schöne, nachdenkliche Kinderlieder auch geschrieben haben oder die Bettina Wegner, die dieses Sind so kleine Hände geschrieben hat. Bei den Künstlern bin ich irgendwie nicht gelandet, die wollen möglicherweise lieber singen als reden. Das war so eine Antwort. Aber ich denke, am Ende sind es genau die geworden, die es sein sollen. Also ich glaube da auch schon ein bisschen an so Fügung. Und ja, bin da sehr froh und habe da auch, ich bin jetzt fast mit allen Interviews durch, habe da so unglaublich viel gelernt auch und freue mich schon auch auf die Reaktionen in der Facebook-Gruppe dann während des Kongresses von denen, die Videos anschauen, ja, wie das gelandet ist, weil die sind auch, die wären sicher nicht auch alle einer Meinung, ja, das sicher nicht, geht sicher in eine ähnliche Richtung, aber das macht es auch so ein bisschen reizvoll, dass man schon sehr viel unterschiedlichen Input kriegt. Und die das Thema so von unterschiedlichen Teilaspekten beleuchtet. Also zum Beispiel so ein Andreas Ebenhöhl, der ist halt total stark. Komm mal runter, junger Mann hier. Der ist halt total stark so im Bereich, wie setze ich neue Ideen wirklich auch im Team um? Wie kann ich da eine gute Teamkultur schaffen? Wie werde ich mich auch als Eltern als Erzieher gegenüber Forderungen, die durch das System an mich rangetragen wird, weil das ist auch ein Alltag, dass ein absoluter Erziehermangel ist und das dazu führt, dass man in der ohnehin schon täglichen Überforderung noch mehr überfordert wird. Also so ein Schlüssel von 1 zu 12, der auf dem Papier steht, der wird dann im Alltag ganz normal zum 1 zu 15 und wenn die Kollegen krank sind und noch einer im Urlaub, dann bist du bei 1 zu 18 oder noch mehr. Ne? Und das ist dann wirklich auch Alltag. Und da irgendwann zu sagen, nee, stopp, das ist zum Beispiel so ein Beitrag vom Andreas Ebenhöhe oder Katja Saalfrank, wo es sehr um bindungs- und beziehungsorientierten Umgang mit den Kindern geht. Also, ne, wie gesagt, da hat jeder so ein bisschen auch seinen Teilbereich und das macht es, wie gesagt, auch reizvoll.
Spannend. Das heißt, du hast in der Zeit auch für dich nochmal ganz, ganz viel gelernt und gleichzeitig ist das ja auch so ein bisschen, wie du beschrieben hast, dass du findest, Kindergarten, Kita und Schule sollte sein. Das heißt, man lernt, während man macht, was man interessant findet.
Ja, also genau. Also ich habe zum Beispiel den Bertrand Stern, der ist ja hat sich auf die Fahne geschrieben, dass er gerne die Schulpflicht abschaffen möchte. Also einfach die Pflicht dafür. Und sozusagen das Lernen viel, so dieses frei sich bilden, ist, glaube ich, sein, so wie er es nennt. Und der würde am liebsten das, nämlich, also so interpretiere ich es, abschaffen. Und meine Idee ist jetzt nicht zwingend, das abzuschaffen, aber schon mehr auf Freiwilligkeit zu setzen, auch was die Bedürfnisse der Kinder angeht. Zum Beispiel, das hat aber gesellschaftliche Auswirkungen. Da ist das Interview mit Andreas Ebenhöhe auch nochmal eine gute Referenz so jetzt zu dem Thema, weil wir so eine Kultur haben, wo dass jemand, ein Erwachsener, arbeitsfähig ist und für die Arbeitswelt zur Verfügung steht. Das ist ein sehr hochgeschätztes Gut. Mhm. Und das hat sehr viele Implikationen. Und am Ende der Nahrungskette steht das Kind des Arbeitnehmers, ja, was möglicherweise gerade mal krank ist. Und der Arbeitnehmer soll aber bitteschön sehr gut funktionieren und hat ja ein sehr wichtiges Meeting heute. Und das Kind ist jetzt im falschen Zeitpunkt krank. Und die Gesellschaft erwartet eigentlich oder nimmt es sozusagen mit zwei zugedrückten Augen hin, dass dann möglicherweise nochmal ein Fieberzäpfchen gegeben wird. Und sowas gibt es durchaus. Da muss man nur mal in die Foren schauen. Das gibt es täglich. Und dann wird das Kind abgegeben, damit man wieder funktionieren kann. Und das ist ja eingebettet in dieses ganze Denken so, das ist wichtig. Also sozusagen der Job ist das Wichtigste. Und da hinzukommen zu, der Mensch ist eigentlich das Wichtigste, das ist so, es schwingt sozusagen mit dem Kongress mit. Und jetzt sind wir nochmal so beim Thema, muss Kita sein oder nicht? Ich finde, das kann ein super toller Ort sein als Ermöglichungsort. Schule, Kindergarten können tolle Ermöglichungsorte sein, ne, wo Kinder Ansprechpartner haben, wo sie andere Kinder finden, wo sie viele Möglichkeiten haben, Material zur Verfügung haben, irgendwelche Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen, ne, was nicht jeder privat in seiner Privatwohnung haben kann. Ne? Und auf der anderen Seite aber auch die Freiheit zu haben, wenn es dem Kind gerade nicht gut geht, wenn es einen schlechten Tag hat, dass es die Chance hat zu sagen, ich brauche heute mal zu Hause und ich brauche heute mal Mama oder Papa. Ne? Weil ich glaube schon, dass Kinder sehr gerne in den Kindergarten gehen, wenn der bedürfnisorientiert gestaltet ist, beziehungs- und bedürfnisorientiert, was nicht ausschließt, dass auch in so einem Kindergarten mal ein Kind sagt, was sonst gerne geht, einen Tag hat und sagt, nee, heute habe ich irgendwie mal keinen Bock. Ne? Mhm. Aber momentan, muss ich sagen, erlebe ich sehr viele Situationen, die eher dazu führen, dass Kinder auch gerne mal nicht in den Kindergarten wollen, weil sie dort auch schon sehr viel funktionieren müssen, weil ihre Bedürfnisse da oft irgendwie hinten anstehen müssen. Und zwar, klar, man hat immer das Spannungsfeld, das Individuum und die Gruppe, ne? Das wird auch bestehen bleiben. Aber es gibt durchaus ganz viele Möglichkeiten im Kindergartenalltag, da auch Freiräume zu schaffen, dass die Kinder da selbstbestimmt sich auch ein gutes Stück weit bewegen können. Zum Beispiel, indem man Snuselräume schafft, die den ganzen Tag über zur Verfügung stehen.
Und was macht man da?
Und dann können die Kinder, wenn die zum Beispiel auch schon am Vormittag Lust haben, sich hinzulegen, und das gibt es, habe ich selber erlebt, das war mal so ein Tag Fasching, 5 Themenzimmer und eins war der Snuselraum, da haben sich tatsächlich Kinder vormittags um 10 dahingelegt und ein paar sind eingeschlafen. Hm. Und die gleichen Kinder, die kriegst du aber mittags 12 bis 14 Uhr, wo der Kindergarten das vorsieht, dass sie schlafen, nicht dazu. Nur mit großem Knatsch und Geschrei und im schlimmsten Fall so, stell dich nicht so an und du bist eigentlich falsch, dass du hier nicht ordentlich spurst. Hm. Das ist auch was, was oft hängen bleibt, was ich schon mindestens unterschwellig, wenn ich anderweitig erlebe, dieses du bist nicht richtig mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen, wie du sie gerade äußerst.
Und wenn man jetzt mal in Richtung freier Auswahl geht, also deine Vision mal in Vollausprägung, was würdest du dir wünschen, wenn dieser Kongress jetzt der Mega-Erfolg ist, alle hören das, alle bekommen diese neuen Impulse, die Politik bekommt Wind davon und hört diesmal auch drauf und es werden Dinge verändert. Und wie wäre das, sagen wir mal, in 5 oder 10 Jahren, wenn sich die Dinge so verändert hätten, wie du gern wolltest? Wie würde Kindergarten da sein?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich skizziere das mal ohne Anspruch, dass das schon sozusagen das fertige Bild ist, weil ich, wie gesagt, noch lerne und noch am Lernen bin und noch ganz viel Input mir holen möchte. Aber so nach aktuellem Stand ist mein idealer Kindergarten ein Ort, wo A, erstmal genügend Erwachsene zur Verfügung stehen, auch. Ja, in dem sozusagen das aktuelle Verhältnis, das kratzt schon wieder, verzeih mir. So, ich starte nochmal. Also den idealen Kindergarten, da stelle ich mir vor, also erstmal grundlegend, dass genügend Erwachsene zur Verfügung stehen. Ja, dass wir ein wesentlich besseres Verhältnis haben, denn das ist auch in den Interviews deutlich geworden, dass die Kinder durchaus eine Begleitung der Erwachsenen brauchen, aber mit einem Verhältnis von 1:15 im Kindergartenbereich oder irgendwie 2:12 im Krippenbereich fällt zu viel hinten unter.
Ja, wir sind jetzt bei dem Idealbild. Wie ist es da?
Da würde ich mal sagen, so 1:1 im Kindergartenbereich. Maximal 1:8. Mhm. Und zwar im Realen. Also ich hatte jetzt letztens auch ein Radio-Interview bei Mephisto 97.6 in Leipzig. Da durfte ich mal ein paar Wünsche an die Politik richten. Und es wäre ja schon mal geholfen, wenn der Schlüssel ein realer wäre, der Personalschlüssel. Das ist ja nur auf dem Papier. Da ist kein Urlaub und Krankheit und Fortbildung drin. Mhm. Ja, ne? Also einfach wirklich mehr Leute. 1:8. Von mir aus auch 1:6. Weil, ja.
Ne, wir sind ja im Ideal, du darfst jetzt ja. Hier richtig in die Vollen gehen.
In die Vollen. 1:5, 1:6, sage ich. Mhm. Ja, weil mein Eindruck ist auch, die Kollegen haben total verlernt. Also es geht gar nicht darum, so auch mit den Kindern so in Kontakt zu kommen und dieses Beobachten und so weiter. Da hat man null Zeit dafür, weil man eigentlich immer nur Feuerlöscher ist für Konflikte, die gerade an einen rangetragen werden oder irgendeine Kind hat sich verletzt gerade oder hier und da oder hat gerade eingepullert und das sind, also man ist eigentlich meistens mit sowas beschäftigt und hat gar keine Zeit, mal sich mal hinzuhocken, mal mit den Kindern einfach mal zuzuschauen, in Interaktion zu gehen. Das ist eigentlich, das ist das Tolle an dem Beruf, das liebe ich auch. Ja? Mhm. Genau, und dafür braucht es Zeit, ist gleich, dafür braucht es auch genügend Leute, die halt die ganzen Dinge, die auch nebenbei natürlich bedient werden möchten, abzufangen. Also sozusagen erstmal genügend Personal. Es gibt schon eine Tagesstruktur, aber eine sehr grobe, also so Fixpunkte, vielleicht früh, mittags und nachmittags. Und dazwischen sehr viel Freiraum. Ich stelle mir das so vor, dass es verschiedene Funktionsräume, das ist ja auch heutzutage üblich, das ist so dieses, was in dieses Richtung offene Konzept geht, dass es einen großen Raum für Bewegung gibt. Das ist zum Beispiel auch deutlich geworden, dass Kinder, wenn sie mal gefragt werden, und das werden sie auch in meiner idealen Kita, Mitbestimmung wird sehr groß geschrieben, wenn sie mal befragt werden, was sie sich wünschen, auch so im Haus, dann ist es in der Regel auch, dass sie unbedingt Bewegungsräume haben möchten und brauchen. Nicht nur so eine kleine Turnhalle als etwas größeres Zimmer, sondern wirklich Bewegungsräume. Und dann gibt es einen Bastelraum und einen Musikraum vielleicht und einen Rollenspielraum. Also auch Räume, die Kinder sich selber frei einrichten können. Das habe ich zum Beispiel von Malte Mienert, Professor Malte Mienert, der ist so Fortbildner, diese Idee, dass sie auch Räume immer wieder neu gestalten können. Ein Element würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, dass die Kinder so ein bisschen, ein bisschen coachartig begleitet werden. Ja, also das ist so das, wo offene Konzepte gern mal nicht so gut funktionieren oder Kinder vor allem, die ein bisschen mehr Grenzen brauchen oder auch mehr Halt und Sicherheit, wo die untergehen ein Stück weit. Ja, wo man erst sagt, ihr habt doch tolle Möglichkeiten, aber Kinder brauchen auch halt eben, und manche brauchen es eben mehr, Sicherheit und Ansprache und so weiter. Das heißt, das System ist möglicherweise offen, aber gleichzeitig gibt es Ansprechpartner, wo die Kinder genau wissen, wo sie hingehen können. Oder möglicherweise auch eine Binnenstruktur, dass die Kinder trotzdem der Pinguin-Gruppe zugeordnet sind und sich vielleicht am Tag einmal irgendwie treffen in der kleinen Gruppe nochmal, um irgendwie zu besprechen, wo seid ihr gerade dran. Damit es da eben schon so eine Verbindlichkeit gibt. Und damit die Erwachsenen auch, damit denen keiner durchrutscht. Also das hatte ich mal in einem Kindergarten kennengelernt, da gab es ein relativ, das war so ein bisschen wie so ein Springer-System für alle Erzieher. Also da war jeder mal in jeder Gruppe und da fiel mir zum Beispiel auf, dass viele Kinder irgendwie so einen Ausschlag am Mund hatten. Und da meinte ich, Mensch, das ist auch seltsam, so viele Kinder, alle den gleichen Ausschlag. Hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen, ja, müssen wir uns mal drum kümmern. Ja, sowas rutscht dann eben mal schneller durch, als wenn ich... wenn ich meine Gruppe habe zum Beispiel, wobei ich also da gar nicht so...
Eine Gruppe mit festen Bezugspunkten und auch Zeiten, um so den Rahmen zu geben, das würdest du dann auch in so einer freien und von Kindern mitbestimmten Kita wollen.
Ja, ich denke schon, dass die das brauchen. So eine Idee war zum Beispiel auch, dass man im Kindergartenbereich halt das sehr offen macht und vielleicht zum Beispiel so eine Nestgruppe einrichtet, wo die Kinder... die jetzt vielleicht aus der Krippe kommen, vielleicht gibt es auch gar keine Krippe mehr, kann auch sein. Das weiß ich gar nicht so jetzt für mich. Wo die halt ihr Nest haben und wer sich schon bereit fühlt und mutig voranstürmen will, der darf. Aber wer noch Sicherheit braucht, der kann auch noch bleiben. Mhm. Ne? Mhm. Sowas. Das Team muss genügend Zeit haben, sich auszutauschen, also auch wirklich als Team zusammenzukommen, weil das ist auch was wahnsinnig schwer fällt, so im Kindergartenalltag. Man macht es meistens vor oder nach dem eigentlichen Dienst. Ne? Also anders kriegt man es gar nicht organisiert, aber es ist total wichtig, weil im Alltag triffst du ja nur immer auf einzelne Kollegen und wenn du da irgendwas organisieren willst oder irgendeine Entscheidung herbeiführen willst, das funktioniert nicht. Ne? Das maximal nach dem Stille-Post-Prinzip. Ich frage mal alle anderen rum. So kann man keine Entscheidungen treffen, wirklich. Ne? Und vor allem auch nicht eine Teamkultur irgendwie oder eine Hauskultur voranbringen. Ne? Und was ich mir auch, das habe ich gestern, war das, glaube ich, bei der Alexandra Köhler von der Kinderflüsterei, auch so ganz regelmäßige Supervision, auch Einzelsupervision, aber auch Teamsupervision, wo alle, die in der Kita arbeiten, auch an sich arbeiten, weil das ist auch eine große Erkenntnis, dass viele Dinge, die wir von den Kindern verlangen zum Beispiel oder die wo wir glauben, das muss so sein im Kindergarten, dass die was mit uns zu tun haben, wie was wir früher erlebt haben oder was wir für Glaubenssätze haben. Und das stülpen wir, solange wir das nicht reflektiert haben, wiederum den Kindern über. Möglicherweise auch in einer wenig netten Form.
Mhm. Ja, das ist dann so reflexartig. Das erlebe ich eben, wenn die Leute zu mir kommen. Ich bin ja nun auch Coach. Wenn sie dann zu mir kommen und mit Glaubenssätzen arbeiten, ganz viele sind einfach wie ein Reflex in einem angelegt und man erlebt irgendjemanden und eben auch bei Kindern, die verhalten sich in einer bestimmten Art und Weise und da geht sofort das Muster an und sagt, nee, das muss jetzt aber so, und man hinterfragt es teilweise gar nicht. Und da ist eben Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, gerade bei Menschen, die mit Kindern arbeiten, extrem wichtig, um Absolut. Da diese Offenheit zu erzeugen auch.
Die triggern ja auch am besten, ne? Die Kinder, die wissen ja, welche Knöpfe sie drücken müssen. Und dann braucht es wirklich ja so eine regelmäßige auch Selbstreflexion.
Ja, auch zu erkennen, dann, wenn ich mich als Kita-Mitarbeiter jetzt überfordert fühle oder mir ein Kind in Anführungszeichen auf die Nerven geht, dann ist im Grunde nicht das Kind dran schuld, sondern da muss ich eben schauen, wo bei mir der Trigger sitzt und den entsprechend entschärfen,
ja,
wenn ich das anschaue, was da für eine Geschichte in meinen Glaubenssätzen dahinter steckt. Ja, weites Feld, ne? Und auch wenn man sich anschaut, wie die Gesellschaft sich verändert, weil die Kita ist ja, du hast es ja so gesagt, das ist ja, die Kinder sind ja am Ende der Nahrungskette, weil oben drüber die Eltern funktionieren sollen in der Arbeitswelt. Und die Arbeitswelt, die verändert sich ja auch. Und wir arbeiten ja, also im Moment sieht man es noch nicht so sehr, aber wir arbeiten ja in Zukunft immer weniger. Und ich beschäftige mich gerade, das interessiert mich sehr, mit künstlicher Intelligenz und was das bedeuten wird für die Welt, eben auch für die Arbeitswelt. Und das Ergebnis wird irgendwann sehr wahrscheinlich sein, dass wir wenig bis gar nicht mehr arbeiten oder auch nicht mehr arbeiten müssen und uns Beschäftigungen suchen. Und das ist ja die Frage, wenn die Eltern zu Hause sind und die haben mehr Zeit, dann würde ich dir die Frage nochmal stellen, braucht es dann die Kita noch oder sollten die Kinder einfach bei ihren Eltern bleiben?
Also das war auch ein Thema bei Andreas Ebenhöhe. Seine und auch meine Idealvorstellung ist tatsächlich, wer Familie hat, dass er nicht Vollzeit arbeiten muss. Das ist auch so ein Schmerz in mir. Mhm. Dieses so Montag bis Freitag sein Kind nur früh fertig machen und spät nachmittags abholen und dann ist vielleicht noch Zeit für Armbrot und eine gute Nachtgeschichte, würde mir jetzt nicht reichen. Also ich sehe auf der anderen Seite schon auch, dass Eltern möglicherweise da auch vielleicht ein Stück weit überfordert werden. Man weiß jetzt nicht, wie die Zukunft da aussieht, ne? Manche sind auch froh, dass sie sozusagen ihr Kind abgeben können, wobei das sicher auch eine Übungsfrage ist. Ich glaube, jeder würde sich freuen, wenn er gut mit seinen Kindern auch Zeit verbringen kann und auch weiß, wie er das macht und wie er das schafft, die Zeit so zu gestalten, dass es allen dabei gut geht, was auch wiederum voraussetzt, dass man die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden oder Werkzeuge an die Hand bekommt. Ich sehe das, was ich vorhin sagte, schon Kita und Schule als Ermöglichungsort, der Dinge möglich macht, die vielleicht so im privaten Rahmen nicht möglich sind, der auch so das Zusammenkommen von Kindern leichter macht. Irgendwo, ne? Also man kann sich natürlich auch, das kann man sich auch vorstellen, dass Eltern sich einfach zusammentun, tun es ja auch schon, gibt vielleicht auch eine Plattform schon, wo man sagt, ja, wir sind 5 Elternpaare und wir haben 5 Kinder und in den Niederlanden machen das zum Beispiel so, weil da die Kita so teuer ist. Und Montag betreut der Peter oder betreuen die 2 Eltern die Kinder und Dienstag die 2 Eltern und Mittwoch bis Freitag gehen sie in die Kita. Also das können wir uns noch leisten. Ja, also das kann man sich durchaus auch vorstellen. Oder zum Beispiel der Verein gemeinsam wachsen in Chemnitz. Da muss ich auch nochmal, kann ich auch nochmal hier recherchieren, wie der hieß. Da hatte ich den Bertrand Stern auch interviewt. Der hat das wundervolle Kindheit Festival, darüber findet man es auf jeden Fall, wundervolle Kindheitfestival, organisiert. Und die sind zum Beispiel auf der Suche, die wollen sich so organisieren, dass sie den Ort schaffen. Das ist jetzt kein Kindergarten in dem Sinne, das ist ein Ort, wo Familien auch hinkommen können, wo Kinder sein können, wo die Erwachsenen möglicherweise auch einen Ort haben, um Dinge anzubieten, Workshops etc., wo man sich selbst organisiert, inwiefern man auch vielleicht so die Kinder begleitet. Ja, also sowas ist durchaus auch sehr gut möglich. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das gar nicht so institutionalisiert sein muss. Ich glaube, so an der Institution Kindergarten hängt so heutzutage halt sehr viel dieses auf die Schule vorbereiten und schon mal, dass die Kinder dann so langsam lernen, still zu sitzen und sich in die Gesellschaft einzugliedern, eher solche Themen im Vordergrund sind.
Was ja in deiner idealen Kita nicht so wäre, weil zu der Zeit wäre ja die ideale Schule auch schon da und in der müsste ja keiner mehr still sitzen.
Absolut, absolut.
Also glaube ich schon mal nicht mehr.
Ja, also ein großes Ziel ist auch, dass die Leute die Kinder in ihr Potenzial kommen, dass sie die Zeit haben und die Unterstützung durch zum Beispiel Coaching von einem Erwachsenen, Bereitstellung von Material und Umgebung, Experte in ihrem Feld zu werden, angetriggert werden, ihren Impulsen und ihrem Herzen zu folgen, weil jeder kommt ja mit irgendeiner Gabe oder mit mehreren Gaben auf die Erde, die sich entfalten wollen. Und in meinem idealen Kindergarten und Schule wird das maximal gefördert. In Freude Dinge entdecken. Nicht mit dem Anspruch, aber du musst ja später auch noch Physik und Chemie können. Mhm. Mein persönlicher Anspruch ist ein bisschen schon, du solltest lesen und schreiben können, weil das einfach so vieles erschließt dir später in der Welt. Aber ansonsten wäre ich da sehr, sehr niedrigschwellig. Also ich kann nicht so viel anfangen damit, jeder kann alles, weil dann kann jeder vieles, aber nicht gut. Mhm. Und so kriegen wir keine Experten, die vor allem für ihr Thema brennen. Also ich glaube auch, da gibt es dann wieder einen Zusammenhang, wenn wir mal so die Altersstufen durchgehen. Das, was am Anfang im Kindergarten gelegt wird an Grundlagen, dass das am Ende auch dazu führt, dass die Leute gar nicht so wirklich da reinkommen, was kann ich eigentlich gut, was möchte ich, und dann am Ende auch irgendwelche Ausbildungen und Jobs später wählen, die irgendwie, ja, das könnte ich mir vorstellen, wo die aber nicht mit dem Herzen dabei sind und dann darüber eher mal ausbrennen.
Ja, und ich meine, das hört man ja öfter und ich selber weiß es von meiner Zeit nach der Schule auch. Ich wusste ja überhaupt nicht, was ich wollte. Ich war genau so ein Schüler. Ich war ganz okay in der Schule, habe ein Abi gemacht mit irgendeiner ganz vernünftigen Durchschnittsnote, nicht zu gut, nicht zu schlecht, und wusste überhaupt nicht, was ich damit will. Und habe dann studiert. Was machte man zu der Zeit? Bei mir war es Wirtschaft. Ja, wenn du nicht weißt, was, macht BWL. Heute macht man irgendwas mit Medien, glaube ich. Und weiß es eigentlich gar nicht. Und man spricht ja sogar von diesem Begriff, habe ich mal gehört, De-Schooling. Das heißt, die Schule erstmal abzuschütteln, ungefähr ein Jahr oder so, am besten eine Weltreise machen, um zu vergessen, wie man eingenordet wurde über die Jahre, damit man überhaupt wieder zu sich findet. Und das finde ich schon schade, wenn man sieht, da ist eine Kindheit und eine Jugend gewesen, da ist man 19 Jahre alt und braucht erstmal Lebenszeit, um das wieder loszuwerden, was einem da zugemutet wurde. Das sollte sich ja meiner Meinung nach auch dringend ändern. Insofern für mich ganz großer Aufruf, auch deinen Online-Kongress zu hören oder zu sehen. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf kommen. Der ist ja bald. Das heißt, wenn die Sendung bei mir online geht, dann ist es schon höchste Zeit, sich zu registrieren. Vom 9. bis zum 19. September, habe ich gelesen, kann man die Video-Interviews kostenlos sehen.
Ja.
Die sind aber danach auch nicht verloren, weil wenn man es an dem Tag nicht sieht, an dem es nun kostenlos zu sehen ist, kann man es immer noch in dem Kongresspaket kaufen und sich dann anschauen, wann immer man das möchte.
Ganz genau, ja. Also das ist so ein bisschen geschuldet. Na klar möchte ich, dass sozusagen so viele wie möglich das Thema mitbekommen und da Impulse kriegen. Aber ich muss natürlich auch mich sehen, ich habe das sozusagen jetzt so ins Blaue gemacht. Ich konnte mir das leisten, weil ich geerbt habe. Also ich musste da nicht ganz so schwer drüber nachdenken, aber ich habe mal schlanke, am Ende wären es 14.000, 15.000 Euro schon investiert. Also seien die ich investiert habe. Ohne jetzt genau zu wissen, ob das mal irgendwann zurückkommt. Es wäre natürlich mein Wunsch, auch vor dem Hintergrund, dass ich schon die nächsten Ideen habe von den Kita der Zukunft-Kongress, der ein bisschen nicht nur das Thema Beziehung in den Blick nimmt, sondern vor allem habe ich schon eigentlich die ganze Liste schon wieder voll für den nächsten Kongress, an Empfehlungen von Kitas zum Beispiel, die toll arbeiten, kleine Kita-Einheiten, ein Haus, drei Erzieher, 15 Kinder, oder die im Bereich Sport oder Bewegung oder Ernährung irgendwas ganz Tolles machen. Also da Inspiration zu holen oder einen Kita-Gründerkongress für alle, die eine eigene Kita gründen wollen, sich Inspiration zu holen von denen, die es schon hinter sich haben. Und um das machen zu können, habe ich idealerweise dann auch ein finanzielles Polster, um dann meine Teilzeitarbeit, die ich bislang hatte, so seit Jahresanfang, auch Teilzeitarbeit sein, also oder bleiben lassen zu können. 3 Tage habe ich dann immer gearbeitet und 2 Tage für den Kongress, wobei so ganz geht das auch nicht aus. Das sind dann schon ein paar Nachtschichten und in den letzten Tagen jetzt sowieso vom Kongress.
Ja, genau. Läuft. Es wird bestimmt eine sehr interessante und auch erfolgreiche Geschichte werden. Also ich wünsche es dir und ich freue mich da total drauf, auch dass die Videos zu sehen, die Interviews zu sehen. Und wir sagen auf jeden Fall hier im Podcast auch nochmal die Internetadresse, unter der man den Kongress findet. Sag nochmal eben die.
Das ist www.kitarevolution.de. Ein Wort.
In einem Wort geschrieben. Okay, genau. Das kann man sich ja gut merken, kitarevolution.de. Und da kann man sich gerne eintragen mit Name und E-Mail-Adresse.
Genau.
Ich glaube, ne?
Das ja, braucht man. Und dann kriegt man ab 9.9. spätestens dann jeden Tag den Link zu 2 Interviews. Und dann sind die jeweils 24 Stunden zum Anschauen freigeschalten. Und natürlich kräftig diskutieren, noch mitdiskutieren. Wenn man sich anmeldet, kriegt man dann auch den Hinweis, komm noch mit in die Facebook-Gruppe. Ich hoffe, ihr seid noch bei Facebook. Ich weiß, es ist nicht ganz ideal. Aber der Austausch wäre mir schon sehr wichtig. Und ich kenne es auch, habe es bei einem anderen Kongress gesehen, die auch dann lokale Treffen organisiert hat. Das wäre auch ein Ding, was ich vorhätte, damit das wirklich hier ein Startpunkt ist, der Kongress. Und das dann raus in die Welt geht und die Leute vor Ort sich finden, idealerweise, und dann gemeinsam überlegen, entweder machen wir eine eigene Kita auf oder weiß nicht was. Wie treiben wir das Thema weiter voran, dass Kindern auf Augenhöhe begegnet wird und die nicht als Objekte irgendwo hin und her geschoben werden.
Ja, ja, genau. Ja, Andreas, ganz, ganz vielen Dank für das Interview. Das war sehr, sehr inspirierend. Das war ganz viel Input. Ich glaube, wer da möchte, der müsste das beim Anschauen oder Anhören, müsste sich sogar Notizen machen. Ein paar Dinge schreiben wir aber auf jeden Fall noch in die Shownotes. Du hattest ein Buch erwähnt und die eine oder andere Internetseite schreibe ich auf jeden Fall auch noch unter diese Episode. Und ja, sag erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich und viel Erfolg für deinen Kongress.
Ich danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.